3 Millionen Weiße herrschen über 24 Millionen Schwarze. Ausbeutung, Vernichtung, Gewalt. Das ist die Situation in Südafrika. Ende letzter Woche nun ebnete der südafrikanische Präsident Frederick de Klerk den Weg für Verhandlungen mit Vertreterinnen der schwarzen Bevölkerungsmehrheit. Vor dem Parlament in Kapstadt kündigte er die Legalisierung der 1960 verbotenen Anti-Apartheids-Organisation African National Congress, den ANC, an. Und die Taz titelte am Samstag schon: Weißer Bann gebrochen. Ob der südafrikanische Präsident de Klerk wirklich bereit ist, die Apartheid abzuschaffen, wollte ich heute Mittag von einer Vertreterin der Südafrika-Gruppe Freiburg wissen.
Im September letzten Jahres, also bei Amtsantritt de Klerks, hast du hier bei einem Studiogespräch bei Radio Dreigland gesagt, dass die Apartheid auch nicht mit de Klerk abgeschafft wird. Wie bewertest du denn jetzt die Zulassung der Oppositionsparteien bzw. das Angebot nach Verhandlungen?
Also einmal denke ich, was momentan wirklich ganz wichtig zu sehen ist, das ist das, was augenblicklich in Südafrika stattfindet, nämlich die Zugeständnisse, die die südafrikanische Regierung macht, momentan netten Sinneswandel sind, so wie das durch die Medien dargestellt wird, sondern eigentlich ein Resultat von der Krise, in der die weiße Regierung steckt, und ein Resultat des zunehmenden Drucks, der auch auf die weiße Regierung ausgeübt wird. Also einmal würde ich da ganz klar in erster Stelle die wirtschaftliche Lage Südafrikas betrachten. Südafrika ist hoch verschuldet und, sagen wir mal, imperialistische Kräfte haben eigentlich schon lange praktisch der weiße Regierung nahegelegt, nicht auf Konfrontation zu gehen mit den Schwarzen, sondern sie mehr und mehr zu integrieren. Ne? Also immer mehr weg von repressiver Methode zu integrativer Methode, um dann auch die Sanktionen aufzuheben und so weiter. Ne? Dann, was ich als ein zusätzlicher Grund, also ich sage jetzt einfach mal die Gründe, ne? Wie ich das dann einschätze, wie das weitergeht, ist nochmal eine andere Sache. Ne? Also noch ein Grund, denke ich, ist, dass die Befreiungsbewegung zunehmend eine Stärke gewonnen hat und eine Ausdehnung auch, also die so innerhalb der letzten Jahre wirklich immens war, sodass auch nicht mehr an der vorbeigegangen werden konnte. Ne? Ein zusätzlicher Punkt bei der Befreiungsbewegung war, dass es sich auch ziemlich zusammengeschlossen hat und vermehrte Zusammenarbeit stattgefunden hat, was früher nicht der Fall war. Dann, was ein wichtiger Punkt war, das ist die weiße Bevölkerung in Südafrika, also wenn man bedenkt, dass Botha eigentlich mehr die Rechtsaußenposition der Weiße Vertreter hat und damit in eine Sackgasse geraten ist, also da ging es ja nicht weiter damit, es war klar, die Krise in Südafrika war nicht zu beheben, die wirtschaftliche Lage ist immer schlechter geworden, auch die Aufstände und der Widerstand konnte dadurch nicht wesentlich gebremst werden. Also musste sich de Klerk entscheiden, welche Position er innerhalb des weißen Lagers bezieht, und er versucht jetzt halt mehr auf diese liberale weiße Wählerschaft einzugehen. Also weil zwischen beide hin und her gehe, wird schwierig werden. Ne?
Heißt das, dass die Zugeständnisse und die Integration lediglich ein Mittel sind, um den Kampf zu schwächen?
Ich denke, sie sind ein Versuch, natürlich den Kampf zu schwächen, die eigene, vor allem ökonomische, aber auch politische Privilegien beizubehalten. Aber ein Stück weit schon Zugeständnisse zu machen, also das denke ich auf jeden Fall. Ne? Also dass da jetzt nicht, also das wird auch deutlich dadurch, und deshalb habe ich damals gesagt, der de Klerk ist nicht bereit, die Apartheid abzuschaffen, weil er immer gesagt hat, dass er es nicht zulassen wird, was die Befreiungsbewegungen fordern, nämlich Wahlen nach einem ganz normalen Wahlrecht, one man oder one woman, one vote, also jeden Mensch eine Stimme, sondern dass er weiterhin die politische Drei-Kammern-Wahlrecht aufrechterhalten will. Erstens und zweitens, dass er der weiße Regierung oder der weiße Bevölkerungsgruppe ein Vetorecht einlegen will politisch. Mhm. Also so, das macht eigentlich deutlich, dass hier zwar eine politische Einbindung stattfinden soll, aber keine demokratische, von mir aus, ja, Regierungsform.
Mhm. Zugeständnisse sind ja unter anderem, dass Festgenommene Anspruch auf einen Rechtsanwalt haben und die Wahl ihres Arztes.
Ja.
Aber was nützt Ihnen, sich einen Rechtsanwalt aussuchen zu können oder einen Arzt, wenn Sie gar kein Geld dazu haben? Das heißt, werden nicht solche, selbst diese kleinen Zugeständnisse unterwandert?
Ja, die Möglichkeit besteht natürlich schon. Also das denke ich auf jeden Fall. Aber auf der anderen Seite, was man, glaube ich, schon sehen muss momentan, dass die Zugeständnisse, die jetzt stattfinden, war die Bedingung der schwarzen Befreiungsbewegung, um Verhandlungen einzugehen mit der weißen Regierung. Also all diese kleinen Schritte war praktisch so, also Freilassung der politischen Gefangenen, Aufhebung des Ausnahmezustands etc., war eigentlich die Bedingung des ANC, ne? Um überhaupt Verhandlungen einzugehen. Und trotz aller Möglichkeiten, das irgendwie noch zu unterlaufen, was sicher hier und da stattfindet, sehe ich das jetzt schon als, sagen wir mal, das Signal für eine Verhandlungsbereitschaft. Und so muss man das, glaube ich, auch sehen. Ne? Also ich denke, das kann natürlich unterlaufen werden. Und was jetzt wichtig ist, das ist, wenn Verhandlungen stattfinden werden mit dem ANC oder zwischen ANC und weißer Regierung, ne? Was dann dabei rauskommt. Ne? Also beziehungsweise augenblicklich die Forderungen der Schwarzen zu unterstützen und nicht jetzt irgendwie, wie du sagst, den Widerstand innerhalb des Landes, aber auch in der internationalen Solidarität abflauern zu lassen. Weil das ist ja jetzt erst der erste Schritt. Die Verhandlungen stehen ja erst noch an. Ne?
Was die Gewerkschaften von Verhandlungen halten, soll aus dem Folgenden deutlich werden.
Seit dem neunwöchigen Streik 1986 bei Daimler-Benz in Südafrika erkämpfte sich die Arbeiter und Arbeiterinnen nicht nur einen höheren Lohn, auch das Selbstbewusstsein der Metallarbeitergewerkschaft NUMSA wurde gestärkt. In den Großbetrieben der Metallindustrie übernimmt die Gewerkschaft immer mehr eine politische Führungsrolle im schwarzen Widerstand gegen das Apartheidsregime. Nachdem seit 1986 geltenden Ausnahmezustand fast alle Bürgerrechtsorganisationen verboten worden sind, engagieren sich sowohl der rein schwarze Gewerkschaftsverband NACTU als auch die Minenarbeitergewerkschaft COSATU verstärkt bei Bus- und Mietboykotts in den Townships. Die Betriebsratsbasis entwickelt in stundenlangen Diskussionen auch ökonomische Forderungen, die weit über das Konzept des ANC von Klassenkompromissen und gemischter Wirtschaft hinausgehen. Angesichts der damit verbundenen Radikalisierung und der gleichzeitig anhaltenden Boykott- und Desinvestitions-Investmentsforderungen der Gewerkschaften haben ausländische Konzerne die Wahl zwischen drei Strategien. Erstens, offizieller Rückzug und Verkauf an südafrikanisches Kapital. Vor allem US-Firmen wie General Motors, Mobil Oil oder Hewlett-Packard beruhigen mit diesem Programm ihre kritischen Aktionäre. Durch Lizenz- und Technologieverträge sowie versteckte Beteiligungen sichern sie sich jedoch weiterhin Gewinntransfer- und Absatzmärkte.
Zweitens, Konfrontation mit den Gewerkschaften durch Nutzung der repressiven Arbeitsgesetzgebung. Das heißt, Gewerkschaftsmitglieder werden wegen sogenannten illegalen Streiks gekündigt und durch Leiharbeiter ersetzt.
Drittens, Versuch der Integration der Arbeiterinnen durch Kooperationsangebote und Sozialpartnerschaft. Ein Teil dieses Kooperationsangebots sind die 14 Mindeststandards, die für deutsche Unternehmen in Südafrika gelten sollen. Die 14 Mindeststandards wurden von der IG Metall ausgearbeitet und darin heißt es unter anderem, dass die Firmen auf die Vorteile der Apartheidsgesetze verzichten, dass das Streikrecht anerkannt wird, dass freie gewerkschaftliche Betätigung gewährleistet wird und so weiter und so fort.
Ende 1988 stimmten Mercedes-Benz, Volkswagen, BMW, Siemens und Bosch prinzipiell diesem 14-Punkte-Katalog für ihre südafrikanischen Tochterfirmen zu. Und das Ergebnis?
Die Arbeiter an den veralteten Schweißgeräten und Spritzpistolen sind durchgängig schwarz, ihre Meister mit wenigen Ausnahmen weiß. Im Werk ist die Apartheid zwar abgeschafft, dafür gibt es allein 9 Wochenlohngruppen. Die Schwarzen kommen in der Regel nicht über die 4 untersten hinaus. So bleibt die Angestelltenkantine automatisch weiß, weil sich die Schwarzen dort kein Essen leisten können. Und auch im technischen Ausbildungszentrum ist immer noch die Hälfte der Lehrlinge weiß. Es gibt zwar keine Reservierung der Jobs für Weiße wie früher, aber sie bringen einfach die besseren schulischen Voraussetzungen mit. So einfach werden Kooperationsangebote und scheinbare Anti-Apartheidsregeln unterlaufen, und darüber ist sich auch John Gomomo, Betriebsrat der Metallarbeitergewerkschaft NUMSA bei Volkswagen, im Klaren. In einem Interview antwortet er auf die Frage: Wie sieht die Gewerkschaft die mittelfristige Politik? Die Zeichen stehen ja auf Verhandlungen zwischen dem ANC und der Regierung nach den Septemberwahlen, und die Befreiungsbewegung scheint bereit, für eine breite Anti-Apartheid-Front ein Klassenbündnis auch mit dem Großkapital zu akzeptieren und privates Eigentum an Produktionsmitteln grundsätzlich zu garantieren. Wie also sieht eure mittelfristige Politik aus?
Wir haben nie geglaubt, dass wir die Ziele der Arbeiterklasse mit Verhandlungen erreichen. Wenn die Umstände den ANC an den Gesprächstisch zwingen, wird es hier im Land neue Unruhen geben. Die Kollegen sagen es uns und wir sagen es dem ANC. Wenn eine sozialistische Gesellschaft bei solchen Verhandlungen nicht erste Priorität hat, dann wird das Land wie 1976 und 1985 in Flammen stehen. Und wenn die politisierten Führer der Arbeiterklasse den Aufstand kontrollieren, dann werden wir gewinnen. Wir werden Menschenleben verlieren, aber die Imperialisten wie die USA, Großbritannien und die BRD werden ihre Ziele nicht so leicht erreichen. Wir werden vor allem keine Situation akzeptieren wie in Namibia. Dort ist ein Prozess im Gange, der ganz ohne die Menschen selbst ausgehandelt wurde. Ein Kompromiss, der über ihre Köpfe hinweg geschlossen wurde.
Die Position der Metallarbeitergewerkschaft ist also klar. Sie verlangt den kompromisslosen Rückzug des Kapitals, keine neuen Investitionen in Südafrika, Sanktionen und Boykott gegenüber westlichen Investoren. Eine von vielen Boykottkampagnen hier in der BRD und in anderen Ländern bezieht sich auf den multinationalen Konzern Shell.
Und jetzt aus diesem Boykottaufruf gegen Shell. Shell wird angegriffen, da es sich weigert, seine Zusammenarbeit mit dem südafrikanischen Apartheidsregime aufzugeben. Shell ist der größte Auslandsinvestor in Südafrika. Es ist aktiv am Unterlaufen des von der UNO ausgerufenen Ölembargos beteiligt. Es liefert Treibstoff, Schmiermittel und Chemie für Waffen an die südafrikanische Armee und Polizei. Für die Rassisten bedeutet Shell eine der wesentlichen Einnahmequellen durch die Förderung und den Export von südafrikanischer Kohle und anderem. Für Shell bedeutet Apartheid immense Profite, weil es ihnen erlaubt, die schwarze Bevölkerung brutal auszubeuten. Seit 4 Jahren ist der multinationale Konzern Royal Dutch Shell das Ziel von Aktivistinnen in einer wachsenden Anzahl von Ländern. Es werden Boykottkampagnen gegen Shell-Produkte organisiert, die Praktiken des Konzerns aufgedeckt, Demonstrationen organisiert, Kundgebungen und Blockaden vor Einrichtungen von Shell abgehalten und militante Aktionen durchgeführt. Bis jetzt wurden etwa 500 Shell-Tankstellen in den letzten 3 Jahren sabotiert. Diese Aktionen wurden in Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland, Niederlanden, Westdeutschland und Westberlin, Italien und Kanada ausgeführt. Die schwarze Mehrheit als letzte Stimme von diesem Aufruf, einschließlich der Befreiungsbewegung, der Gewerkschaften und Kirchen in Südafrika, fordern den Rückzug aller ausländischen Investoren, um das rassistische Regime zu isolieren. Deswegen heißt es eben: Shell raus aus Südafrika, Shell to hell, aber schnell. In diesem Zusammenhang ist uns zu Ohren gekommen, dass am 28. April dieses Jahres ein internationaler Aktionstag gegen Shell laufen soll. Die Vorbereitungen hierzu laufen schon, die BRD hinkt wie immer etwas hinterher. Allerdings soll hier in Freiburg noch in diesem Monat, und zwar genau am 21. Februar, ein erstes Vorbereitungstreffen stattfinden, und zwar am 21. Februar um 20 Uhr abends in der ESG. Und zwar nochmal um diesen internationalen Aktionstag am 28. April gegen Shell vorzubereiten.
Worauf wir auch noch hinweisen können, hier bei Radio Dreieckland gab es auch schon mal eine Schwerpunktsendung zu dieser Boykottkampagne gegen Shell. Es wird aber weiterhin Sendungen geben, höchstwahrscheinlich bei der Internationalismus-Redaktion. Und wann diese Sendungen stattfinden werden, könnt ihr über das Endlosband erfahren.